Es ist jetzt so, wir, ich möchte gerne diese zwei Stunden, die bleiben, dazu verwenden, über das Thema Gemeinschaft zuerst was Allgemeines sagen und dann vor allem über das Reden, weil das ist ein großer Teil von Gemeinschaft, das Reden, darüber sprechen und dann noch über das Geben, falls wir noch Zeit haben. Das hängt davon ab. Das Geben ist auch ein wichtiger Punkt der Gemeinschaft. Das Dienen wäre auch noch wichtig, aber wir können nicht alles, wir schaffen nicht alles. Also, Gemeinschaft, das Wort Gemeinschaft heißt im Griechischen Koinonia und heißt eigentlich nichts anderes als teilhaben bzw. teilhaben lassen, Anteil geben und Anteil haben lassen. Nein, falsch. Nein, Anteil nehmen und Anteil haben lassen. Das war schon richtig vorher. Teilhaben und teilhaben lassen. Also Anteil haben und Anteil geben. Das ist das gemeint. Also es geht um geben und nehmen. Geben und bekommen. Mitteilen und in Empfang nehmen. Also das geht sogar so weit, dass das Wort Gemeinschaft auch verwendet wird für die Wohltätigkeit. Also in 2. Korinther 8, da kommt das vor. Da geht es um eine Wohltätigkeitssache, es geht um eine Gabe, die die Geschwister geben sollen an die armen Christen in Jerusalem. Und dort wird das Geben mit Gemeinschaft betitelt. Ja. Gemeinschaft haben. Teilhaben lassen. Gemeinschaft des Christen, der Christ hat doppelt Gemeinschaft. Einerseits Gemeinschaft mit Gott, andererseits Gemeinschaft mit seinen Mitgeschwistern. Also die große Familie Gottes hat Gemeinschaft. Man hat Gemeinschaft mit dem Vater und mit den Geschwistern. Und Gemeinschaft, wir sagen das oft so, ja, wir hatten eine schöne Gemeinschaft, wir waren zusammen beim Kaffee trinken oder beim Fußballspielen und so weiter. Nicht alles ist da Gemeinschaft. Also wenn wir jetzt zum Beispiel gemeinsam Fußball spielen, dann kann das schon eine Art Gemeinschaft sein, wenn da was Geistliches vermittelt wird während dem Fußballspiel. Das kann ja sein, oder? Dass da die Liebe, dass man spürt, wie die zusammenspielen, das ist echt Liebe. Ja, aber oft verwechseln wir ganz normale weltliche Gemeinschaft mit geistlicher Gemeinschaft. Also in der Bibel ist Gemeinschaft das, wo Gott ins Spiel kommt. Das heißt, etwas von der Gemeinschaft, die ich persönlich mit Gott habe, bringe ich hinein in die Familie Gottes, zu den Geschwistern. Das ist das, was ja auch der erste Johannesbrief so deutlich zeigt, ganz am Anfang. Da ist die Rede davon, den Vers sollten wir lesen, 1. Johannes 1 spricht er von Gemeinschaft, gerade in diesem, und er betont dabei, dass unsere Gemeinschaft abhängig ist von unserer Gemeinschaft mit Gott. Vers 3. Das, was wir gesehen und gehört haben, berichten wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dann, Vers 5, dieses ist die Ankündigung, die wir von ihm gehört haben und euch berichten. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Dunkelheit. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir wandeln in der Dunkelheit, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit den Geschwistern. Er schreibt das, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit Gott. Und wenn jetzt jemand in der Finsternis oder in der Dunkelheit wandelt und ich frage ihn, oder? Wie geht's dir und so weiter? Und sage, mir geht's gut und so weiter. Er wandelt nicht mit Gott, dann kann es ihm nicht gut gehen. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir wandeln in Sünde, dann stimmt das nicht. Aber wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Also mit dem Vater, mit dem Sohn und auch untereinander. Wie sieht das konkret aus? Was heißt das jetzt konkret, Gemeinschaft? Wenn Gemeinschaft heißt, gemeinsames Anteil haben an etwas und Anteil geben, woran haben wir denn gemeinsam Anteil? Nun, ich habe hier eine ganze Liste. Wir haben Anteil an der Erlösung, am Leben mit Gott, am Wort Gottes, am Geist Gottes, an den Leiden Christi. Wenn wir leiden, haben wir mit Christi Leiden Gemeinschaft. Am Gehorsam, am Glauben haben wir Anteil. An der Charakterveränderung. Alle Christen haben gemeinsam Anteil, dass ihr Charakter verändert wird. An der Hoffnung. Wir haben eine gemeinsame Hoffnung. Am Freude und Leid des anderen. An Gottes Verheißungen. Und woran geben wir anderen Anteil? Am Dienen. Wir haben Gaben, wir bauen einander und so weiter. Wir haben Erfahrungen, die wir weitergeben. Also Dinge, ein Stück vom eigenen Leben. Wenn ich jemanden einlade, oder ich mache es so, da ist ein Bauer, ein Gärtner oder Bauer, ist egal. Und jetzt lädt er jemanden zum Essen ein. Und er gibt ihm Essen, lädt mich ein zum Essen. Und ich esse da die Gemüsesuppe und was alles da gibt. Und dann ist das, was er mir hier gibt, ein Stück von seinem Leben. Das sind die Sachen, die er da im Garten, für die er gearbeitet hat, ja, und so weiter. Und es ist ein Stück von seinem Leben, das er mir gibt. Ja. Oder wenn wir jemand Geld geben, geben wir auch ein Stück von uns selber her. Denn das Geld haben wir normalerweise, haben das Geld erarbeitet, haben dafür gearbeitet. Das ist also, wir geben ein Stück von unserem Leben dem anderen. Es hat mich so gefallen, wie ein Bruder erzählt hat aus Moldawien, hat er berichtet über die Hilfsgüterarbeit. Es kamen Geschwister nach Moldawien mit einem Lastwagen und so, und dann hat er gemerkt, wie in der Gemeinde wegen diesen Hilfsgütern ein Streit entstanden ist unter den Christen dort. Der eine wollte das und der andere jenes. So. Und dann hat er sich gedacht, ja, was läuft hier schief? Ja. Sind da jetzt die Christen im Westen schuld, dass wir uns streiten? Hat er gesagt, das hat mir gefallen, wie er sich ausgedrückt hat. Er gesagt, das kann es nicht sein. Hier haben Menschen im Heiligen Geist einen Dienst getan. Das ist nicht was Schlechtes. Er wollte einfach zeigen, das Problem lag bei uns. Wir haben uns gestritten über das. Und weil einige haben gesagt, das ist doch besser, die im Westen geben uns nichts mehr, dann streiten wir uns nicht mehr. Und er sagt, nein, das kann es nicht sein. Denn dies ist ja ein Dienst, der im Heiligen Geist getan wurde. Die geben uns Anteil von etwas. Vielleicht sind es auch Sachen, die sie nicht mehr unbedingt brauchen. Aber trotzdem ist es ein Anteil von ihnen. Und einige haben sich eingesetzt. Haben ihr Leben eingesetzt, haben ein Stück ihres Lebens, haben 3 Wochen oder 2 Wochen ihres Lebens eingesetzt, das einzupacken und herzuliefern und so weiter. Das ist im Heiligen Geist geschehen. Das kann nicht was Schlechtes sein, hat er gesagt. Und das hat mir gefallen, diese Ausdrucksweise. Er hat gemerkt, dieser Dienst des Gebens, das war eine Sache, die im Geist geschah. War ganz was Praktisches, aber das war vom Heiligen Geist, oder? Hier hat der Heilige Geist was wirken können. Und jetzt sind also Sie schuld sozusagen, wenn Sie da streiten drüber. Sie müssen was anderes überlegen. Sie haben dann müssen sich das anders, müssen anders organisieren und so. Ja. Jedenfalls, es ist ein Dienst, der im Heiligen Geist getan wird. Wenn wir was anderes mit anderen was Gemeinschaft haben im Geben. Aber auch sonst, ja, dass Gemeinschaft ist, was ist, oder ist dann wirklich Gemeinschaft, wenn es im Heiligen Geist geschieht, in der Kraft des Heiligen Geistes geschieht. Christen geben also Anteil von ihrem Leben, von ihrer Zeit, von ihrer Kraft, von ihren Gnadengaben, von ihren Erfahrungen, von ihrem Geld, von ihrem Wissen, und sie fördern das geistliche Leben der anderen, sodass sie selbst und die anderen Christen Christus ähnlicher werden. Und sie suchen das Wohl der anderen. Das heißt also, Gemeinschaft ist ganz was anderes als nur irgendwie ein geselliges Beisammensein. Das hat die Welt auch. In der Bibel ist Gemeinschaft ganz was anderes, eine ganz andere Art. Ja. Jetzt zu einigen konkreten, jetzt werden wir ganz konkret. Ich kann hier nicht alles bringen, ich habe viel zu viel hier. Aber jetzt werden wir ganz konkret und sprechen wir über das Reden. Wenn also Gemeinschaft geschieht unter Christen, dann redet man. Zuerst müsste man jetzt sprechen über das Reden mit Gott, das lassen wir jetzt aus. Das ist ein eigenes Kapitel, das Reden mit Gott. Ein sehr, sehr schönes Thema, sehr großes Thema. Aber über das lasse ich jetzt aus. Das Reden zueinander. Zuerst einmal, und ich gehe jetzt ganz systematisch vor, zuerst einmal, wo redet man? Der Ort. Nun, die Bibel sagt, es gibt eine Versammlung, eine, wenn ich so sagen darf, eine Hauptversammlung der Gemeinde. Christen treffen sich so einmal in der Woche, am Tag des Herrn im Neuen Testament, kann man aus zwei Stellen schon ersehen, dass sie sich am Tag des Herrn getroffen haben, am Sonntag. Und, aber nicht nur da. Es gab, wenn man die Bibel liest, das Neue Testament liest, merkt man bald, dass das, was hier so steht und was er hier so schreibt an die Christen und wie sie zu, da gibt es Treffen und dort gibt es Treffen und da gibt es irgendwelche, wird etwas getan gemeinsam. Das heißt, die kamen oft zusammen, und zwar nicht unbedingt organisiert. Es gab also viel spontanes Treffen, viel Treffen, wo man sich kurzfristig sagt, komm, wir treffen uns. Das war nicht so alles genau festgelegt. Ich denke immer wieder an die Zigeuner, du warst damals auch mit uns, glaube ich. Wir haben, oder war das damals, wie der Marc mit war, ist ja egal, wir kamen zu den Zigeunern hin und die haben nichts gewusst, dass wir kommen. Und dann ist einer herumgelaufen und plötzlich hat man Versammlung. Also einfach, wir waren da und dann kamen die alle, die hatten so recht einfache Lehmbauten eigentlich, was sie da gebaut haben, also aus richtig aus Lehm mit Stroh, wie die Israeliten haben ihre Häuser gebaut. Und dann haben wir da Versammlung gehabt. Das hat mir richtig gefallen. Das klingt so kann ich mir vorstellen, so war es in manchen Orten damals oder zum neutestamentlichen Zeit. Man hatte kein Telefon, man ist einfach herumgelaufen und die vom Ort, dann hat man dann die Christen geholt.
Das war ja auch, weißt du noch, wo theologische Auseinandersetzungen dann mit den Fäusten zusammen.
Ja, da haben da Klaus und ich was sehr Interessantes erlebt. Das ist eine Geschichte für sich. Da haben wir schon gedacht, jetzt gibt es einen richtigen Kampf und jetzt müssen wir leiden. Und der Emil hat gesagt, ich habe noch nie Schläge für Christus erduldet. Kommt, wir gehen jetzt zu den anderen rauf und lassen uns verdreschen. Aber es kam nicht so weit. Oh ja. Das ist ja eigene Arbeit unter den Zigeunern. Ja, die streiten sehr viel und leider auch die Christen untereinander. Leider. Natürlich weiß man nicht, ob wie viele wirklich wiedergeboren sind von den Zigeunern. Die reden sehr schnell von, ich bin auch bekehrt. Und dann ist man oft gar nicht bekehrt. Aber jetzt, gut. Ihr seht also, es ist ganz verschieden im Neuen Testament. Man trifft sich oft, man trifft sich spontan. Und man hat so auf diese Weise viel Gemeinschaft. Was redet man am Ort? Also der Ort ist klar, an vielerlei Orten redet man untereinander. Was redet man? Nun, zuerst einmal ganz klar Gottes Wort. Wer redet, der rede es als Aussprüche, der rede als einer, der Aussprüche Gottes spricht. 1. Petrus 4, Vers 10. Wenn jemand redet, dann als einer, der Aussprüche Gottes spricht. Das heißt, dass die Christen, wenn sie reden, dann sollen sie daran denken, das, was wirklich erbaut, das ist Gottes Wort. Aber jetzt ist es so, dass wir nicht erwarten dürfen, dass der Prediger so vom Heiligen Geist inspiriert plötzlich spricht und so spricht der Herr und alles, was jetzt der Prediger spricht, das ist Gottes Wort. Das ist nicht der Fall, auch nicht am Sonntagmorgen nicht. Der hat sich zwar vorbereitet und er möchte die Bibel auslegen oder darlegen, aber nicht alles, was gesprochen wird, ist Gottes Wort. Das war früher so. Wenn der Jesaja spricht, so spricht der Herr, dann ist das, was er spricht, Gottes Wort. Der Prophet ist ein Sprachrohr Gottes im Alten Testament. Auch Paulus, wenn er sagt, wenn er was er geschrieben hat, ja, das schreibt er unter Inspiration, unter Einwirkung des Heiligen Geistes, Gott gehaucht, dass das Ergebnis so ist, wie wenn es Gott gehaucht hat. Das, was reingesprochen wird in den Lautsprecher sozusagen, das kommt hinten raus. Und nicht mehr und nicht weniger. Und wenn der Prophet spricht, so spricht der Herr, ist alles, was er spricht, Wort Gottes. Wenn der Prediger heute predigt, ist nicht alles, was er spricht, Wort Gottes. Er kann zwar was vorlesen, dann ist alles, was er vorliest, Wort Gottes, wenn er eine richtige Übersetzung hat. Wenn sie möglichst dem tatsächlichen Griechischen entspricht. Ja. Dann ist das Wort Gottes. Aber ansonsten nicht. Dann erwarten wir zu viel. Wenn wir das erwarten, wenn ihr das erwartet, ja, jemand spricht zu euch, predigt oder sonst, und ihr erwartet, dass jetzt das, was er spricht, Gottes Wort ist, dann erwartet ihr zu viel. Er soll beten, dass er das Wort auslegt und klar darlegt, aber das, was er spricht, das muss geprüft werden. Der Hörer muss prüfen, was hier gesprochen wird. Bitte.
Ich denke, das geht ja auch nicht nur um das Wort, also um das einzelne Wort, sondern das Wort da steht auch, sollen Aussprüche oder Gedanken Gottes sein, oder? Ich meine, es geht nicht darum, dass jetzt jedes Wort, das ich sage, Wort Gottes ist, sondern dass das, was ich ausspreche mit den Gedanken Gottes, in Einklang ist, denke ich, oder? Ist nicht das gemeint beim Petrus?
Ja, er sagt ja nicht, der spreche Aussprüche Gottes. Da steht ja nicht da. Er spreche als einer, der Aussprüche Gottes spricht. Das heißt nicht, dass alles, was er spricht, Aussprüche Gottes sind, sondern er spricht als einer, der das, was er der Aussprüche Gottes weitergibt. Aber das heißt nicht, dass hundertprozentig alles, was er ausspricht, was der Prediger ausspricht, alles Aussprüche Gottes sind. Da könnt ihr nur zitieren. Dürft ihr nur zitieren.
Nein, ja, ich meine eben deswegen nicht nur Aussprüche, sondern Gedanken. Ich meine, die Mehrzahl von Wort ist ja Wörter. Aber wenn von Worten die Rede ist, er soll Worte Gottes weitergeben, dann ist das Worte ja nicht die Mehrzahl von Wort, sondern bedeutet eigentlich Gedanken, oder?
Ob das Gedanken, das Wort möchte ich nicht immer sagen, dass das Gedanken bedeutet. Es steht nicht da, dass er Aussprüche Gottes sprechen soll. Das steht nicht da. Der Text sagt, spreche als einer, der Aussprüche Gottes spricht.
Ja, der Worte Gottes spricht.
Ja.
Und Worte ist ja nicht nur die Aneinanderhängung von verschiedenen Wörtern, sondern dann müsste ich ja sagen, der soll Wörter Gottes sprechen.
Ach so.
Weil die Mehrzahl von Worten ist ja Wörter.
Vielleicht.
Ja. Und Worte ist einfach, sagen wir mal, die Gedankenwelt Gottes, oder? Es geht doch nicht darum, dass ich jetzt in jedem Punkt ein inspiriertes Wort, ein einzelnes Wort weitergebe.
Das wäre zu viel verlangt. Das geht nicht. Das ist zu viel verlangt.
Genau.
Gut.
Es geht ja wohl darum, dass es in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes.
Ja.
Ja. Also so habe ich es verstanden.
Ja. Richtig. Weiter. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch, Kolosser 3,16. Das Wort Christi, das ist das Wort von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Das ist das Wort Christi. Denn das Wort Christi ist das Wort Gottes. Es ist nicht nur die direkten Worte, die Jesus gesagt hat in den Evangelien. Das ist alles das Wort Christi. Und mit dem, das sollen wir verwenden, mit dem sollen wir uns lehren und mahnen, auch mit Liedern und so weiter. 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist Gott gehaucht und nütze zur Lehre, zum Überführen und so weiter. Das heißt, die Schrift soll verwendet werden. Um Menschen zu lehren und zu überführen, soll man die Schrift verwenden, Schriftzitate bringen, belegen sozusagen. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 3, Vers 16 ist das. Und dann sagt er, predige das Wort. 2. Timotheus 4, ich weiß nicht mehr, wo. Hat das jemand? Danke. 4, Vers 2. Ah ja, hier steht es. Verkünde das Wort. Predige das Wort. Wobei gesagt werden muss, predige ist eigentlich verkünde und es ist ein allgemeines Wort. Wir haben das Wort Predigt eingeengt. Das ist in der Bibel nicht der Fall. Wir mit Predigt verstehen wir was ganz Bestimmtes, oder? Das ist in der Bibel nicht so. Predigt ist einfach Verkündigung. Das ist ein breites Wort. Da passt alles hinein. Lehre, aufrufen, ermutigen, mahnen, zurechtweisen, überführen, Zeugnis, bezeugen. Das kann alles als Verkündigung gelten im Neuen Testament. Deshalb erwartet nicht am Sonntagmorgen von 10 bis 11 eine Predigt nach euren Vorstellungen. Wir haben uns gewöhnt, eine Predigt ist genau das. Das ist eine Predigt. Das ist nicht der Fall im Neuen Testament. Wichtig ist, dass Gottes Wort erklärt wird, dass Gottes Wort weitergegeben wird, dass Erbauung geschieht, dass Unterweisung geschieht, aber wie das genau geschieht, das ist nicht ein fixes, fertiges Schema. Und wir haben uns da selber oft beraubt, weil wir nur was ganz Bestimmtes erwarten. Oder manchmal überfordern wir den Prediger. Wir meinen, er muss unterweisen, aber er muss uns auch aufrufen, er muss auch irgendwie so, dass uns unter die Haut geht, das Ganze. Er muss auch dann Beispiele bringen, muss praktische Anleitungen geben und dann muss er alles zusammenbinden zum Schluss, dass wir was mit heimnehmen, das muss alles so gebracht werden, dass man es nicht vergisst. Das ist überfordert. Der Prediger ist überfordert. Es gibt Genies wie Spurgeon, die können das. Aber das kann nicht jeder. Wir berauben uns, weil nämlich viele Geschwister, die nicht so hochbegabt sind, wären aber da, könnten aber was weitergeben. Einer könnte wirklich ganz einfach Unterweisung bringen, sachliche Lehre bringen. Ein anderer könnte, der hat was auf dem Herzen, ein Anliegen auf dem Herzen. Er ist aber kein richtiger Lehrer. Aber er hat ein Anliegen auf dem Herzen und er sollte was sagen. Er sollte was sagen dürfen. Aber er kann da nicht predigen. Versteht ihr? Jetzt beraubt sich die Gemeinde Jesu dieses Anliegens, was er gern weitergeben würde. Er ist nicht dran, weil er ist kein Prediger. Aber könnte er das sagen? Wäre die Gemeinde in dem Punkt erbaut? Vielleicht bräuchte es eine Ergänzung von jemand anderem noch, der dann was hinzufügt. Aber das sollte geschehen. Wir sollten auch überhaupt den Herrn die Möglichkeit geben, dass er uns was aufs Herz legen kann. Eine Last. Der Prophet hat eine Last des Herrn, Luther-Übersetzung. Dies ist die Last des Herrn. In der Elberfelder heißt nur noch, dies ist der Ausspruch des Herrn. Im Zacharia 12 oder Zacharia 1, Vers 1 und so, immer wieder steht das, dies ist die Last des Herrn. Zacharia 12, Vers 1 zum Beispiel. Ja, und andere Stellen. Oder ist es 3? Ja, du findest es schon mal. Oft am Anfang, auch bei den Propheten Maleachi oder so. Dies ist die Last des Herrn für Maleachi. Ja. Gut, was ist das für Übersetzung? Schlachter. Ja, schon wieder Schlachter. Ja, in der Fußnote steht Last. Nicht? In der alten Elberfelder, in irgendeiner Elberfelder steht in der Fußnote. Man kriegt eine Last, man trägt eine Last umher, Es ist wie eine Bürde, die der Herr auferlegt hat. Auch das musst du ihnen weiterbringen. Was musst du weitergeben? Sag es ihnen. Ja? Und dann geht er jetzt irgendwo, wo er die Gelegenheit hat, und verkündigt das. Und die Last, jetzt erleichtert er sich seiner inneren Last. Oder? Bringt das, sagt das weiter. Vielleicht kann er es nicht mit so guten Worten, er ist ja kein Prophet im alten testamentlichen Sinne, sondern er ist ein Prophet im weiteren Sinne, wie im Neuen Testament. Ein Prophet im Neuen Testament ist nicht einer, der alles, was er spricht, Gottes Worte spricht. Ein Prophet, der hat eine Last von Gott und er hat ein Licht von Gott und er will das irgendwie rüberbringen, aber Gott nimmt ihm die Arbeit nicht ab, das in Worte zu fassen. Das muss er selber in Worte fassen. Und er tut sich vielleicht schwer, das in Worte zu fassen, aber er muss das irgendwie rauskriegen. Und er macht vielleicht grammatikalische Fehler und macht kriegt das auch nicht so richtig rüber oder tut sich schwer oder stottert. Das ist so im Neuen Testament. Ja, das ist, die Gemeinde muss urteilen. Die Gemeinde muss jetzt muss feststellen, ja, genau, ich verstehe, was er meint. Darum geht es. So, vielleicht kommt noch einer hinzu, der das nochmal verstärkt, was der gesagt hat, und noch mehr, dann wird es noch klarer, noch deutlicher. Oder? So geht es in der Gemeinde Jesu. Aber jetzt wieder zurück. Das Wort Gottes wird also verkündigt. Es wird vorgelesen. Wenn wir reden, sollen wir auch Wort Gottes vorlesen. Nicht nur in der Versammlung, auch sonst. 1. Timotheus 4, Vers 13. Bis ich komme, widme dich dem Lesen, dem Aufrufen, dem Lehren. Drei Dinge soll der Timotheus tun als Missionar dort in dieser Gegend. Er soll lesen, aufrufen und lehren. Vielleicht sagen wir, komisch, warum lesen? Das könnte doch jeder machen. Warum denn der Timotheus? Weil dem Apostel das so wichtig ist. Er soll lesen, vorlesen. Lest ihr noch vor in der Gemeinde? Lest ihr Gottes Wort vor? Ist wichtig. Es sollen immer wieder große Teile des Wortes Gottes, da hat er ruhig mal ein Kapitel vorlesen. Die Leute leider lesen nicht mehr alle zu Hause. Die haben keine Zeit, die sind im Internet. Keine Zeit zum Lesen des Wortes Gottes. Selig der, der liest, der vorliest. Offenbarung 1, Vers 3. Nehemia 8, Vers 8. Sie lasen im Buche, in dem Gesetz Gottes deutlich und gaben den Sinn an. Also vorlesen und den Sinn angeben. Da haben wir schon Auslegungspredigt. Das ist interessant. Sie gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstehen konnte oder verstand. Sehr interessant, oder? Man hat nicht die Schrift anders übersetzt, damit es alle verstehen. Man hat das so stehen gelassen, wie es war, aber man hat Erklärungen gegeben, damit es alle verstehen. Aber man lässt das Wort Gottes so, wie es da ist. Also, das ist das, was man redet. Was redet man noch? 1. Korinther 12, Vers 8, das Wort der Kenntnis. Also wenn wir zusammen sind, wenn wir Gemeinschaft haben, wir reden das Wort der Kenntnis. 1. Korinther 12, Vers 8. Kenntnis oder Wissen, das heißt, es wird was weitergegeben über Fakten. Das können einerseits Kenntnisse aus dem Wort Gottes sein, das können auch Erkenntnisse aus gemachten Erfahrungen sein. Man hat eine gewisse Erfahrung gemacht, hat daraus gelernt, man gibt das weiter. Das können auch Zeugnisberichte sein. Jemand kommt von irgendwoher und berichtet von informiert. Wir sagen Information, Informationsveranstaltung über irgendetwas, was geschehen ist, ein Missionar oder sonst etwas, ein Ereignis. Es wird informiert. Vielleicht auch Aufklärung über gewisse Ereignisse, die ablaufen, wo die Gemeinde Aufklärung braucht. Auch das hat zu tun mit Wort der Kenntnis. Kann auch eine Erkenntnis sein, also dass man etwas erkannt hat, das man weitergibt. Was vorher einem nicht so deutlich war, ist ihm jetzt klarer geworden. Das ist schon aber fast mehr Offenbarung, aber das ist ein eigenes Thema. Dann, weiters, das Wort der Weisheit, 1. Korinther 12, Vers 8, auch. Weisheit hat zu tun mit, wie ich mit dem Kenntnis, den Fakten umgehe, die ich habe. Also Kenntnis ist einerseits sind gewisse Fakten und Informationen. Weisheit ist jetzt, wie man mit den Kenntnissen umgeht, damit man ein gewisses Ziel erreicht. Weisheit ist, wie komme ich von hier nach dort auf bestem Wege. Brauche ich Weisheit. Weisheit ist auch praktische Hilfe und Anwendung geben für das Wort Gottes. Das ist ja oft das, wo nach einer Predigt sagen Geschwister, das war alles zu theoretisch und ich weiß eigentlich nicht richtig, was ich machen soll. Na gut, braucht man Geschwister mit Weisheit. Die stehen auf und sagen, so Geschwister, das war die Predigt, jetzt darf ich noch ein paar Anleitungen geben für praktische, wie man das jetzt ganz konkret für unser, für mein Leben, wie ich das anwenden kann. Das ist Weisheit. Das ist doch eine Entlastung für einen Prediger, oder? Es geschieht alles in Liebe und mit dem Ziel, die Geschwister zu erbauen. Das ist immer das Wichtigste. Immer das Ziel, die Geschwister aufzubauen zu Christusähnlichkeit hin. Deshalb ist die Art und Weise, wie man redet, genauso wichtig. Kommen wir gleich drauf. Was wird weitergegeben? Grüße werden weitergegeben. Grüße, das gibt es oft in der Bibel, gebe ich jetzt keine Stellen an. Grüßt alle Leitenden, sagt im Hebräerbrief am Ende. Grüßt die Leiter. Er schreibt den Brief an irgendjemanden und sagt, grüßt alle Leiter. Man fragt sich, an wem er den Brief geschrieben hat. Nicht an die Leiter, oder? Weiter. In welcher Form geschieht das Reden? In welcher Form geschieht das Reden? Na, wir haben einmal das Lehren. Lehren heißt also in die Wahrheit hineinführen, beziehungsweise die Wahrheit aufzeigen, unterweisen, auch Hilfen und Anleitungen geben zu dem, was Gott möchte, das geschieht. Dann gibt es das prophetische Reden. Prophetisches Reden, das heißt, es ist Licht und Last ist vorhanden. Gott gibt Licht für etwas und Gott gibt Last für etwas, offenbart etwas, zeigt etwas. Und das, was dann daraus resultiert, ist eine prophetische Rede. Das kann beim Bibellesen geschehen, das kann auch so geschehen. Du denkst und du betest über die Gemeinde, über Geschwister nach und dir kommt ein Anliegen. Nun, du kannst immer noch sagen, ja, woher weiß ich, ob das Anliegen vom Heiligen Geist ist oder vom Thomas? Das weiß ich auch nicht. Oft wissen wir selber nicht genau, wie viel ist von mir selber und wie viel ist wirklich vom Heiligen Geist. Aber wir dürfen damit rechnen, wenn wir jeden Tag mit dem Heiligen Geist leben, jeden Tag mit Gott leben, dürfen wir auch damit rechnen, dass er uns hilft, dass er unsere Gedanken auch führen kann. Ich kann ja außerdem das, was ich sagen will, immer an der Bibel überprüfen. Stimmt das mit dem überein, was die Bibel sonst sagt? Oder? Das muss ja geprüft sein. Also ich bekomme ein Anliegen. Zum Beispiel, ich bekomme das Anliegen, dass ich merke, der Herr zeigt mir, dass wir oder bestimmte Leute im Gebet schwach geworden sind. Und man bekommt eine Last und man betet drüber und die Last wird wirklich größer und größer. Und man gibt es weiter, das Anliegen. Sagt den Geschwistern die Not, die man hat innerlich. Und zeigt dann auf die Schrift und sagt, schau, die Schrift sagt ja, da und da und da, so sollen wir es tun. Prophetisch reden ist also ein Reden, wo der Heilige Geist uns leitet, nicht unbedingt direkte Eingebung, ja, das erwarten wir nicht. Es kann sein, dass der Herr das auch tut, aber das erwarten wir nicht. Das kann sein, dass du mal redest und dass du, ohne dass du es weißt, vielleicht sogar ein paar Sachen sagst, die jemanden total ins Herz treffen. Wie wenn der meint, jetzt spricht Gott direkt zu ihm, macht das. Bei mir ist das mal passiert. Ich habe, ohne dass ich es wusste, ein Bruder, ein Missionar, hat lange Zeit gebetet, er war an dem Ort, wo ich war, in Österreich, und wir haben recht so gute Beziehungen gehabt, und er hat gebetet, soll er an einen anderen Ort gehen oder nicht. Also das war 50 Kilometer weiterziehen mit der Familie, und er hat gedacht, seine Aufgabe ist doch ziemlich erfüllt und so weiter. Und er kam manchmal zu mir, dort wo ich wohnte. Wir wohnten in einer Mietwohnung, die ein Bruder gemietet hatte. Und er hatte in einem Zimmer ein Büro einrichten dürfen und ich hatte im anderen Zimmer eine Prophetenkammer bekommen. Der Bruder war einfach so freigebig und hat uns seine Wohnung zur Verfügung gestellt, jeder ein Zimmer sozusagen. Und er kam manchmal in sein Büro und ich war halt in meinem. Und dann haben wir uns so begrüßt und es war irgend so ein Montagmorgen. Und ich sage, du Fred, warum gehst, was hindert dich wirklich, nach Salzburg zu gehen? Und schau, ich hab denen, diese Argumente hätte ich, dass du gehen sollst. So habe ich gesagt. Ja. Und ich wusste nicht, dass es gerade er so intensiv gebetet hat, dass der Herr ihm doch irgendwie einen Schubser gibt in die Richtung. Ja. Für ihn war das dann der letzte Auslöser, dass er dann gesagt hat, ja, ich gehe. Hat gerade gepasst, aber ich habe das nicht gewusst, hat er mir erst nachträglich erzählt. Der Herr gebraucht uns oft so in dieser Weise. Und wir brauchen das gar nicht wissen. Es geschieht so viel im Verborgenen durch uns, ohne dass wir es wissen. Es wird alles in der Ewigkeit einmal klar werden. Weiter, aufrufen oder zureden, im Griechischen heißt das parakalein, in der Elberfelder heißt es ermahnen, aber ich bin unglücklich über das Wort ermahnen. Ich habe mit Herbert Janssen zusammengearbeitet, lange Zeit in der Bibelübersetzung, und wir haben da einige Male drüber geredet. Dieses Wort parakalein heißt, eigentlich ist das Wort für den Heiligen Geist als Tröster und Beistand, der Paraklet. Und das ist nicht der Ermahner, das ist nicht das eigentliche des Wortes. Die eigentliche Bedeutung ist zusprechen, zureden, aufrufen. Das ist gemeint. Ermahnen gibt es ein anderes Wort im Griechischen. Das Wort mahnen, das heißt nuthesia. Also zusprechen. Das ist eine wichtige Art des Redens.
Ich habe schon gesehen, dass Sie das Wort auch mit ermuntern oder so.
Oder ermuntern, ja. Ermuntern. Das ist positiv. Dann haben wir das Wort ermahnen, nutetain, nutesir. Das ist dann schon mehr fast ein Zurechtweisen. Ein ziemlich, also ist eher ein schärferes Wort. Die Eltern mahnen manchmal die Kinder, das muss man manchmal, zurechtweisen. Mahnt sie in der Erziehung des Herrn, in der Art, wie der Herr erzieht. Also es sind verschiedene Formen des Redens. Jetzt weiter, wer bestimmt, was wir reden? Wovon wird unser Reden bestimmt? Das ist sehr wichtig für uns. Bedenken wir, es geht um Gemeinschaft, es geht um Kaffee trinken, es geht um irgendeine Gemeinschaft. Du gehst mit jemandem spazieren, einen Christen, und ihr redet miteinander. Wer bestimmt dein Reden? Redest du einfach das, was dir gerade in den Sinn kommt? Das machen die Heiden. Wir reden gerade irgendwie drauf los. Wir müssen lernen, nicht den Mund zu schnell laufen zu lassen. Und das ist wahrscheinlich eine Lektion, die wir unser ganzes Leben lang lernen wir da dran. Unser Mund ist, unsere Zunge ist sehr schwer zu zähmen, zu bändigen. Und also immer wieder ertappt man sich, warum hast du jetzt so, du hast viel zu viel geredet? Hättest nichts gesagt, wäre alles gut gewesen. Das heißt, oder oft ist es nur zwei Wörter, die du sagst, oder ein Wort, das du sagst. Oder ein Wort zu viel, ein einziges Wort zu viel. Und du sagst einen Satz und du tust das Wort doch noch rein. Und das Wort doch gibt dem Satz einen negativen Klang. Jetzt fehlt mir ein Beispiel, ich würde gerne ein Beispiel bringen. Ja, ich kann sagen komm, oder ich kann sagen komm doch. Das ist ein Unterschied. Ich kann auch beten, Herr, gib mir geöffnete Türen. Oder ich kann beten, Herr, gib mir doch geöffnete Türen. Merkt ihr den Unterschied? In der Bibel kommt dieses doch eigentlich nicht vor. Ich habe mal geschaut im Hebräischen, in den Psalmen, ich habe die Psalmen übersetzt. Und da steht in der Elberfelder und auch in anderen Übersetzungen steht oft dieses Wort doch. Und das ist nicht das doch, das ist das bitte. Psalm 118. Hosanna, Hosanna, Herr, hilf, nicht Herr, hilf doch, Herr, hilf bitte, das ist das Wort, Hosanna, dieses Na, das ist, ergibt dem Wort einen Nachdruck, aber nicht einen negativen Nachdruck, das ist ein bittender Nachdruck, hilf doch, nicht, sondern hilf bitte. Interessant, manche beten auch so und beten immer wieder im Gebet, Herr, mach doch das und tu doch das. Nein, Herr, bitte mach das. Versteht ihr? Es ist ein anderer Klang. Anderes, wie steht es dort bei dir in der Schlachter? Psalm 118, Vers, ich glaube 24 oder so, 25. Ach, Herr, hilft es noch besser. Nicht hilft doch. Noch besser wäre dieses, es ist nicht ein Ach, es ist eigentlich ein Bitte. Das ist, im Deutschen haben wir das Wort Bitte. Das ist genau das, was es ausdrückt. Eine Verstärkung. Oder O Herr, hilf. Steht im Luther? Ist besser. Besser als Psalm. Das, was wir reden, wir sollen nicht das reden, was uns gerade in den Sinn kommt. Es braucht Weisheit und wir müssen auch lernen zu schweigen. Im Gespräch, auch in der Ehe. Wir müssen nicht immer gerade schnell kommen. Manchmal mit einem leichten Vorwurf in der Stimme, manchmal mit einer Kritik in der Stimme oder so. Manchmal ist es ganz schwierig. Sagst du nichts ist falsch, sagst du etwas ist auch falsch. Es gibt solche Situationen. Dann sage ich immer zu meiner Frau, du, jetzt bin ich in einer Verlegenheit. Wenn ich nichts sage, ist es falsch und wenn ich etwas sage, ist es auch falsch. Das Reden wird bestimmt von dem Haupt des Leibes. Denken wir daran, ein Vers, was wir vorher gelesen haben, Epheser 4, Vers 16. Von ihm aus geschieht die Erbauung des Leibes. Und das Mittel ist Reden, unter anderem. Von ihm aus sollen wir reden und sollen wir schweigen. Der Herr hat genau gewusst, wann er geschwiegen hat. Vor Pilatus und vor Herodes und so weiter. Und er hat genau gewusst, wann er reden soll. Wer seine Worte zügelt, besitzt Erkenntnis und wer kühlen Geist bewahrt, ist ein verständiger Mann. Sprüche 17, Vers 27. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist Narrheit und Schande. Passiert so oft in der Ehe, in der Familie, du redest mit dem Kind, das Kind hat nicht fertig geredet, du hast schon wieder was gesagt. Nicht ausreden lassen. Eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Sprüche 25, Vers 15. Also das Reden wird bestimmt von dem Haupt, Jesus Christus. Weiter, das Reden wird bestimmt von der Liebe. Das Reden wird bestimmt von der Liebe. Erster Petrus 4, Vers 8. Vor allem Dingen habt dabei eine innige Liebe. Bei was? Der Vers vorher und der Vers nachher, die Verse nachher reden von den Gnadengaben, vorher redet er von der Endzeit und von dem, dass man nüchtern sein soll und beten und so weiter. Vor allem habt dabei eine innige Liebe. Oder erbaut euch selbst in der Liebe, wiederum Epheser 4, Vers 16, sodass der Leib sich selbst erbaut in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Alles geschehe bei euch in Liebe. Dann auch das Reden. Auch das Korrigieren. Das Ziel aller Unterweisung ist die Liebe. 1. Timotheus 1, Vers 5. Weiter. Das Reden wird bestimmt von dem Bedürfnis. Sehr wichtig. Also, das Reden wird bestimmt vom Herrn Jesus. Er bestimmt, was wir reden. Das Reden, was wird bestimmt von der Liebe. Die Liebe bestimmt, was wir reden und auch wie. Das Reden wird bestimmt von dem Bedürfnis. Epheser 4, Vers 29, sehr wichtiger Vers. Epheser 4, Vers 29. Kein faules Wort gehe aus eurem Munde hervor, sondern wenn eines gut ist, gehe es hervor zur Erbauung, entsprechend dem Bedürfnis. Da steht's. Entsprechend dem Bedürfnis soll das Wort herausgehen aus unserem Mund. Das heißt, ich muss vorher überlegen, was braucht jetzt der andere? Was ist das Bedürfnis, was ich jetzt sage und was ist nicht Bedürfnis? Damit es den Hörern Gnade gebe. Wisst ihr, das ist Gemeindebau. Was wir jetzt reden, ist Gemeindebau. Ja. Nur gerade ein paar Sätze. Wenn die Bibel redet von Gemeindebau, dann redet sie, der Leib baut sich und er baut, wird gebaut. Und dann, wie wird der Leib gebaut? Lest mal all die Stellen, wo steht, einer erbaue den anderen, und diese Stellen mit erbauen. Dann weiß man, was Gemeindebau ist. Bei uns steht immer erbauen. Ich weiß nicht, warum die Übersetzer erbauen schreiben. Man hätte eigentlich bauen schreiben sollen. Das Wort heißt ja nichts anderes als bauen. Der Leib baut sich selbst. Er baut sich. Oder er baut sich auf in die Höhe, wie ein Haus, das man in die Höhe baut. Aber bei uns Christen, wir hören das Wort Erbauung und wir denken an irgendetwas. Vielleicht denken wir an ein schönes Gefühl, oder ich weiß nicht genau, an was wir denken. Aber die Bibel ist hier ganz nüchtern. Das alles geschieht, damit wir zu Christus hin gebaut werden, sodass unser Gemeindehaus so wird, wie Christus es haben möchte. Also die Gemeinde ist ja ein Haus, das wird gebaut. Oder der Leib wird gebaut, so dass er so wird wie Jesus Christus. So groß wie Jesus Christus, so schön wie Jesus Christus, so im Charakter wie Jesus Christus. Das Bild vom Leib ist, der Leib wächst zu Christus hin. Das heißt, er bis zu dieser Größe von Christus, nämlich charakterlich. Gut, machen wir hier Pause.